Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Für die Gäste unter uns, wir befinden uns momentan in einer kleinen Predigtreihe über das Thema Geld. Deshalb steht auf den Zetteln hier drüber Jesus und Geld. Und wir haben heute den Teil 3. Und nur damit ihr wisst, warum ich heute so viel von Geben und Geld spreche, das hat mit dieser Predigtreihe zu tun und das hat damit zu tun, dass Jesus selbst so viel darüber redet. Und ich habe für die heutige Predigt zwei Stellen aus dem Lukas als Grundlage oder zum Beginn hingestellt, wo Jesus eben über Geld redet. Lukas 6, Vers 31 bis 38 und Lukas 21, 1 bis 4, das steht da ein bisschen falsch, nicht Lukas 2, sondern 21, 1 bis 4. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben ihre Freunde. Und wenn ihr euren Wohltätern wohl tut, welchen Dank habt ihr davon? Denn die Sünder tun dasselbe auch. Und wenn ihr denen leid, von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch die Sünder leihen den Sündern, damit sie das Gleiche bekommen. Vielmehr liebt eure Feinde, tut Gutes und leid, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Und auch Lukas 21. Er blickte aber auf und sah, wie die Reichen ihre Opfer in den Opferkasten einlegten. Er sah aber auch eine arme Witwe, die legte dort zwei Schärflein ein. Und er sprach, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr als sie alle eingelegt, denn diese alle haben etwas von ihrem Überfluss zu den Opfern eingelegt, sie aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie zum Leben hatte. Während uns das Prinzip des Zehnten noch sinnvoll erscheint, werden wir bei den Prinzipien des Gebens, bei Jesu Prinzipien des Spendens, des Gebens, an unsere Grenzen, ja wahrscheinlich weit über unsere Grenzen geführt. Das Hören dieser biblischen Lektionen wird möglicherweise keine Freude bereiten. Also mir ging es bei den Vorbereitungen wieder so, dass ich gemerkt habe, das ist ganz schön viel, was Jesus da verlangt. Aber Jesus verspricht, dass wir beim Tun dieser Prinzipien Freude erfahren werden. Der Zehnte, das hatten wir das letzte Mal, das ist kein Gesetz. Der Zehnte ist mehr so etwas wie der Startpunkt des Gebens, der Beginn. So weit, so gut. Aber wo liegt das Ende des Gebens? Wie weit sollen wir denn da gehen? Und dazu habe ich heute sechs Prinzipien zusammengestellt. Sicherlich gibt es auch da noch mehr, aber ich habe versucht, so die sechs wichtigsten zusammenzustellen. Wissen Sie im Zug. Nicht das Thema Geld. Wir haben vorher miteinander gesprochen. Das erste Prinzip, großzügig. Ja, großzügig, Großzügigkeit. Auch da gibt Jesus keine Zahlen an, in welchem Bereich sich jetzt Großzügigkeit befindet. Ja, wenn der Zehnte, der Startpunkt 10% sind, dann Großzügigkeit vielleicht 30% oder so, macht er nicht. Aber wir finden viele Beispiele für Großzügigkeit. Und dann kann man sich so ein bisschen vorstellen, was darunter zu verstehen ist. Zum Beispiel, was ich gerade gelesen habe, die Witwe. Sie gab alles, was sie hatte zum Leben. Oder Zachäus, der vierfach zurückzahlte, wo er Leute betrogen hat und dann die Hälfte seines Besitzes den Armen gab. Und dann antwortet Jesus ja, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Oder Maria und Martha und Lazarus, die Jesus und all seine Jünger, was meistens mehr als nur 12 waren, aufgenommen haben, sie versorgt haben. Darüber hinaus berichtet uns Lukas noch von anderen Frauen, die Jesus versorgt mit ihrer Habe, Jesus und seine Jünger. Da gab es also reichere Frauen, die sehr, sehr viel dafür gegeben haben, dass Jesus mit seinen Jüngern den Dienst so tun konnte, wie sie ihn getan haben. Jesus sagt in der Bergpredigt, wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Bei diesem Vers, denke ich, ist Großzügigkeit gemeint. Hier geht es nicht um Gedankenlosigkeit, dass man einfach unüberlegt das Geld gibt. Wir werden noch sehen, dass es anders sein soll. Sondern hier geht es um Freiwilligkeit, um Großzügigkeit. Großzügigkeit bedeutet nicht, an seinem Geld und Gut zu hängen, sondern gerne zu geben. Gerne zu borgen, gerne zu teilen. Das nächste Prinzip, regelmäßig. Wir sollen regelmäßig geben. Ja, oftmals ist es ja so, jedenfalls war es bei mir immer so, wenn ich in der Gemeinde bin oder wenn ich in der Nähe vom Klingelbeutel bin, dann spende ich. Und wenn ich natürlich was dabei habe. Da ich aber nicht einkaufen gehen darf im Gottesdienst, habe ich meistens nicht dabei. Ja? Und wenn ich im Urlaub bin, oder wenn ich krank bin, dann kann ich eben auch nichts geben. Und wenn ich Ratenzahlung für ein Auto oder für ein Haus zahlen muss, dann kann ich nicht sagen, ich bin jetzt im Urlaub, ich setze jetzt mal aus. Und genauso ist es in der Gemeinde. Da gibt es regelmäßige Bedürfnisse. Paulus schreibt an die Korinther, an jedem ersten Tag der Woche lege ein jeder von euch bei sich etwas zurück und sammle an, so viele möglich ist, damit die Sammlung nicht erst dann geschieht, wenn ich komme. Also die Korinther sollten nicht erst mit Sammeln anfangen, wenn die Not am größten ist, wenn Paulus eben dann gerade vorbeikommt und dann eben mal sehen, was da noch übrig ist, sondern er sagt, ja, an jedem ersten Tag der Woche. Nun, das ist eine Regel für die Korinther gewesen, ein Vorschlag. Ich denke, eine gute Regel ist, dass man genauso regelmäßig spendet, wie man auch Einkünfte hat. Wenn ich wöchentlich verdiene, monatlich, jährlich, dann sollte ich eben so regelmäßig spenden. Je länger ich mit dem Spenden, mit dem Geben warte, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass das Geld dann schon wieder verflossen ist. Ja, das Geld verschwindet. Das sind verschiedene Notfälle, verschiedene Anschaffungen, die man machen muss oder machen will. Und am Ende des Monats ist dann eben kaum noch was da. Das ist das Prinzip des Zehnten, das Prinzip der Erstlingsfrüchte. Ja, zuerst an Gott denken. Und dann wird er euch segnen. Die Bedürfnisse einer Gemeinde oder eines Missionars oder einer christlichen Zeitschrift, das sind regelmäßige Bedürfnisse. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir regelmäßig spenden. Prinzip Nummer 3, freiwillig. Wir könnten auch sagen, fröhlich. Paulus schreibt an die Korinther, ich meine aber dies, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie er sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Das Interessante ist, wenn Paulus über das Geben mit fröhlichem Herzen spricht, wenn er die Freiwilligkeit betont, oder auch im Alten Testament, wir hatten letztes Mal die Lesung, wo die Israeliten gebeten wurden, für die Stiftshütte freiwillig zu geben, dann sind das Sonderspenden. Also es gibt einen Unterschied zwischen den selbstverständlichen Gaben, die regelmäßigen Ausgaben, zum Beispiel einer Gemeinde, und Sonderspenden. Die regelmäßigen Gaben, die sollen auch von Herzen kommen. Die sollen auch freiwillig sein. Wir sollen von Herzen Gott gehorsam sein. Aber die besondere Betonung der Freiwilligkeit, die liegt dann erst bei dem Sonderspenden, um diesen Unterschied deutlich zu machen. Also die Korinther, die waren aufgerufen, für die Gemeinde in Jerusalem zu spenden, weil die eine Hungersnot hatte. Hätten jetzt die Gemeindemitglieder in Korinth ihre regelmäßigen Gaben nicht mehr an ihre Gemeinde gegeben, sondern nach Korinth, so, okay, jetzt brauchen die, jetzt ist dort die Not, da gebe ich jetzt mein Geld dorthin, dann wäre ihre eigene Gemeinde bald in Not gewesen. Aber ihre Ausgaben vor Ort liefen ja weiter. Genauso beim Bau der Stiftshütte. Das Volk wurde darum gebeten, den Bau der Stiftshütte, auch später den Bau des Tempels oder die Instandhaltung des Tempels dafür zu spenden. Den Zehnten, die Erstlinge, all die Abgaben, die sie sonst hatten, die liefen da selbstverständlich weiter. Sie konnten nicht sagen, liebe Priester, liebe Leviten, wir können euch jetzt erstmal kein Geld mehr geben, wir müssen jetzt erstmal 5-6 Monate lang unseren Tempel restaurieren und dann vielleicht noch 5-6 Monate, bis wir alle Handwerkerrechnungen gezahlt haben und dann können wir euch wieder was geben. Freiwillig geben heißt nicht nur dann etwas zu geben, wenn ich mich danach fühle. Ja, wir fühlen uns eben oft nicht danach. Genauso wenig, wie wir uns oft nicht danach fühlen, in den Gottesdienst zu gehen oder zu beten, regelmäßig Bibel zu lesen, zur Bibelstunde zu gehen. Ja, wir fühlen uns tatsächlich oft nicht danach. Und deshalb sollen wir es aber trotzdem tun. Das Prinzip des freiwilligen Gebens bedeutet, freiwillig über die regelmäßigen Gaben hinaus zu geben. So wie man im Herz dazu bewegt wird. Und die regelmäßigen Gaben, die sind uns eine Stütze dazu. Das hatten wir das letzte Mal. Ja, der Zehnte zum Beispiel, dieses Prinzip des Zehnten ist uns eine Hilfe dazu, dieses Geben zu lernen, die Freude dabei zu entdecken. Vierte Prinzip, aufopfernd. Jetzt werdet ihr merken, jetzt kommen wir langsam in den unangenehmen Bereich. Wir haben drei Möglichkeiten. Wir können unter unseren Möglichkeiten geben, etwas von unserem Überfluss. Das wird uns nicht weiter stören, das merken wir überhaupt nicht. Wir können etwas nach unseren Möglichkeiten geben. Das werden wir auch nicht merken, aber es ist auf alle Fälle nicht schlecht. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, wir können über unsere Möglichkeiten gehen. Ein guter Start ist tatsächlich nach den Möglichkeiten zu gehen. Aber die Bibel macht deutlich, dass wir da nicht stehen bleiben sollen. Wir haben das in der Lesung gehört, was Paulus über die Mazedonier schreibt. Wir tun euch aber kund, liebe Brüder, die Gnade Gottes, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben ist. Denn ihre Freude war überschwänglich, als sie durch viel Bedrängnis bewährt wurden. Und obwohl sie sehr arm sind, haben sie doch reichlich gegeben in aller Einfalt. Denn nach Kräften, das bezeuge ich sogar, über ihre Kräfte haben sie willig gegeben und haben uns mit vielen Zureden gebeten, dass sie mithelfen dürften an der Wohltat und der Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen. Die Mazedonier waren arm. Durch ihre Bekehrung zu Christus haben viele ihre Verdienstgrundlage verloren. Weil natürlich die Leute nicht mehr zu diesen christlichen Handwerkern gegangen sind, weil die ja nicht mehr in den Tempel gingen und den ganzen Kult mitgefeiert haben. Die waren sozusagen auch ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Die waren arm. Und die haben Paulus darum gebeten, lass uns mithelfen, bitte nimm unser, wir wollen unbedingt mitspenden. Paulus wird bestimmt gesagt haben, ihr Arm, ich muss, wenn ich mit der Sammlung für Jerusalem fertig bin, dann für euch eine Sammlung machen. Und die Mazedonier haben gesagt, nein, wir wollen unbedingt mithelfen. Lass uns doch mithelfen. Waren die Mazedonier unvernünftig? Nein. Aber sie waren bereit, Dinge in ihrem Leben zu opfern. Ihre Priorität, ja, ihre überschwängliche Freude lag darin, anderen, die in noch größerer Not war, zu helfen. Das war ihre Freude. Worin suchen wir unsere Freude? Ich denke, oft suchen wir unsere Freude im Luxus. Ja, wir gehen gerne ins Kino oder zu anderen Veranstaltungen. Wir lieben gutes Essen und Trinken, Urlaub. Wir verbessern unsere Einrichtung. Und diese Dinge bereiten uns Freude. Letzte Woche hat der Fabian bei uns einige Sachen elektrisch mit dem Telefon und so weiter verbessert. Ja, purer Luxus. Das war für mich der freudigste Augenblick in der Woche. Das war so schön, dass ich diese Erleichterung habe und diesen Luxus jetzt haben kann. Und das ist auch nicht schlecht. Ja, diese Dinge, die bereiten uns Freude und wir dürfen sie tun, wir dürfen sie genießen. Die haben ihren Platz im Leben. Aber stellt euch vor, solche Dinge einzuschränken für Bedürftige, für Notleidende, für verlorene Menschen. Ja, vielleicht sogar auf einige von diesen Dingen zu verzichten und trotzdem Freude zu haben. Ja, vielleicht sogar viel tiefere, viel größere Freude zu haben. Und nicht nur größere Freude, sondern auch größeren Lohn. Aufopferndes Geben, mehr geben, als es vernünftig erscheint, das klingt in der Welt, das ist in der Welt absolut unvernünftig. Aber in Wirklichkeit ist es sehr vernünftig. Wir geben damit Gott die Ehre, weil wir zeigen und weil wir erfahren, dass wir von ihm abhängig sind. Wir stillen die nötigsten Bedürfnisse anderer Menschen und wir sammeln uns einen Schatz im Himmel, einen ewigen Lohn im Himmel. Klingt doch gut, oder? Aber klingt auch nach Risiko. Nach einem ziemlich großen Risiko. Ja, wir wollen ja gerne geben. Wir wollen auch gerne viel geben. Aber wir wollen eben auch irgendwo auf Nummer sicher gehen. Und das hindert uns dann, uns zu verausgaben für Gott und für den Nächsten. Wir wollen gerne geben, aber uns verausgaben? Und doch sagt Jesus tatsächlich, lebe so wie die alte Witwe. Verausgabe dich. Und dann erlebe das Abenteuer, wie Gott dich versorgt. Ich weiß nicht, ob ihr das gemacht habt, aber ich habe viele dieser Biografien gelesen. Von diesen christlichen Männern und Frauen, die wir ja bewundern. Die tatsächlich so gelebt haben. Ja, Georg Müller, Hudson Taylor, wie sie alle heißen. Und das liest man und da staunt man und sagt, ja, toll. Was hindert uns daran auch so zu leben? Was hindert uns daran auch so auf Gott zu vertrauen? Wenn wir auf Gott vertrauen, dann bedeutet das auch bereit zu sein, Dinge für andere Menschen zu opfern. Dann bedeutet das auch bereit zu sein, über die Möglichkeiten hinauszugehen. Sicherlich nicht immer und sicherlich gibt es da noch andere Prinzipien, die wir beachten müssen. Wir müssen auch vorsorgen und so weiter. Wir werden das noch vor allem in der nächsten Predigt sehen. Aber wir müssen bereit sein, Dinge für andere Menschen zu opfern. Die Frage an uns lautet, glauben wir an Gottes Verheißung? Vertrauen wir Gottes Verheißung? Wenn ihr gebt, so wird euch gegeben. Wenn ihr gebt, so wird euch gegeben ein volles, überfließendes, gerütteltes, geschütteltes, reichhaltiges Maß. Und das führt uns direkt zum nächsten Prinzip, liebend. Und hier geht es um unsere Motivation beim Geben. Geben wir aus Kalkül? Oder weil wir gern gesehen werden wollen, oder weil es sich so gehört, oder weil wir vor Gott und der Gemeinde gut dastehen wollen, oder weil wir unser Gewissen beruhigen wollen. Was ist unsere Motivation zum Geben? Paulus schreibt, und wenn ich alle meine Habe austeilte und mein Leib hingebe, damit er verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Wenn wir geben, dann muss es aus Liebe sein. Es gibt manche andere Motivationen, die natürlich auch gut sind, auch richtig sind. Der Lohn im Himmel, ja, das ist eine Motivation für uns. Nicht umsonst spricht Paulus ständig vom Lohn im Himmel und Jesus. Aber unsere tiefste Motivation muss die Liebe zu Gott sein. Wir sehen das zum Beispiel an der Sünderin, die Jesu Füße salbte, mit diesem teuren Salböl. Oder auch Maria, die Jesu Füße salbte. Das war keine Verschwendung, das war nicht unangebracht, obwohl alle da sich aufgeregt haben. Sondern sie zeigten ihre Liebe zu Christus. Sie erniedrigten sich, sie gaben dieses gute Öl aus Liebe. Jesus sagt, ihr wurde viel vergeben. Und darum war sie mit umso mehr Liebe und Dankbarkeit erfüllt. Und diese Liebe erweist sich dann in Großzügigkeit, in Aufopferung, in Hingabe. Und damit kommen wir zum letzten Prinzip. Und das hängt alles eng miteinander zusammen. Anbetend. Wir sollen anbetend geben. Man könnte auch sagen, wir sollen bewusst geben. Letzte Woche wurde ich von einem aus der Gemeinde gefragt, nach der Kontonummer wegen Dauerüberweisung in unserer Gemeinde. Ich habe gesagt, ja, warte noch die Predigt ab. Also Dauerüberweisungen sind gut, weil wir eben vergesslich sind und weil dann die Planung leichter ist. Aber Dauerüberweisung, das kann auch dazu führen, dass wir gar nicht mehr drüber nachdenken. Dass unser Geben eben dann nicht mehr fröhlich und anbetend und voller Liebe, sondern eben gedankenlos geschieht. Stellt euch vor, ich möchte meiner Frau gerne Freude machen und ihr einen Blumenstrauß schenken. Ich könnte da jetzt so ein Monatsabo kaufen, da würde ihr jeden Monat rechtzeitig zum ersten einen Blumenstrauß geliefert, ohne dass ich da was machen müsste. Das ist, glaube ich, nicht dasselbe, wie wenn ich tatsächlich losgehe in den Laden. Machst du das? Drüber nachgedacht schon. Das ist eben nicht dasselbe, wie wenn ich selber gehe und drüber nachdenke, ach, ich könnte meiner Frau eigentlich mal eine Freude machen und Blumen schenken und suche dann welche aus und bezahle dafür persönlich und überreiche sie ihr persönlich. Ja, wenn ich regelmäßig einen Missionar spende und mir sage, ich schreibe jedes Mal dann die Überweisung, dann kann ich das auch als Erinnerung nehmen und jetzt denke ich an diesen Missionar, jetzt bete ich für diesen Missionar, jetzt mache ich das wirklich von Herzen. Das geht auch, wenn ich Dauerüberweisung mache. Dann kann ich dann am Ende des Monats, wenn ich meine Überweisung durchgehe, lese ich, aha, 500 Euro die Gemeinde oder so, jetzt bete ich nochmal dafür. Aber wir müssen wissen, geben ist eine Form der Anbetung. Und unsere Anbetung soll nie gedankenlos geschehen. Die mazedonischen Christen gaben, so schreibt Paulus, und das nicht nur, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und danach uns, nach dem Willen Gottes. Sie gaben zuerst dem Herrn. All unser Geben soll zuerst dem Herrn gelten, es soll anbetend sein. Wir sollen es aus Liebe, aus Dankbarkeit, aus Gehorsam zu Gott tun. Warum? Weil wir die Verwalter sind und Gott der Besitzer. Weil Gott uns das Gut alles anvertraut hat. Und so schreibt Paulus dann weiter, weil Gott selbst arm für uns wurde, damit wir durch seine Armut reich würden. Gott hat uns reich gemacht, viel mehr als nur mit materiellen Gütern. Wir sind unermesslich reich durch Christus. Christus hat sich uns selbst geschenkt. Er hat uns ewiges Leben geschenkt. Er hat uns Vergebung und Versöhnung geschenkt. Und wir sollen ihm jetzt darauf antworten. Zuerst ihm darauf antworten. Das heißt nicht, dass wir uns versuchen zu revanchieren, dass wir versuchen, ein bisschen was dazu beizutragen, sondern das bedeutet, dass wir ihm dafür danken. Dass wir ihn dadurch anbeten, dass wir ihn loben und preisen. Und das machen wir auch durch unser Geben. Geben ist eine Reaktion auf die Gnade Gottes. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und darum ist es in Ordnung, wenn man im Gottesdienst die Kollekte einsammelt. Und wenn man im Gottesdienst darüber redet, für was wir gesammelt haben, für was wir als nächstes sammeln wollen. Es ist sogar in Ordnung, einen Klingelbeutel durchgehen zu lassen, weil das auch Anbetung ist. Das gehört mit zum Gottesdienst. Damit komme ich zum Schluss und möchte am Ende eine Frage stellen. Warum hat uns Gott so reich gesegnet? Warum hat uns Gott so reich gesegnet? Warum gehören wir zu den Reichen in dieser Welt? Damit wir im Wohlstand leben können und andere, unsere Geschwister in Christus, ja, in Russland und China und Indien nicht. Ist das der Grund dafür gewesen? Stell dir vor, du und deine Kinder, ihr müsstet Hunger leiden. Würdest du da nicht von den Christen in anderen Ländern, in reicheren Ländern erwarten, dass sie dir helfen? Wäre das nicht deine Hoffnung, dass deine Schwestern und Brüder dir helfen? Ja, würdest du nicht davon ausgehen, dass es doch ihre Pflicht wäre, dir zu helfen? Wir sind doch eine Gemeinde, eine Familie. Johannes schreibt im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 16, was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder und seine Schwester notleiden. Wenn er sich ihnen nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen, sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Warum hat Gott uns so reich gemacht und andere so arm? Damit wir lernen, uns einander zu helfen. Gott liebt nicht einige seiner Kinder mehr und andere weniger. Und deshalb hat er dann den Reichtum ungleich verteilt. Sondern Gott will, dass einige seiner Kinder an seiner Stelle seine Gaben an weitere seiner Kinder verteilen. In Sprüchen steht ein ganz interessanter Vers zum Thema Geld, sehr wichtig. Armut und Reichtum gibt mir nicht. Nähre mich mit dem mir beschiedenen Brot, dass ich nicht aus Übersättigung dich verleugne und sage, wer ist der Herr? Dass ich aber auch nicht aus lauter Armut stehle und mich im Namen meines Gottes vergreife. Dieses Prinzip, das macht uns folgende Wahrheit deutlich. Es ist nicht gut, zu viel oder zu wenig zu haben. Und Randy Alcorn, der Mann, der dieses gute Buch geschrieben hat, was ich euch empfohlen habe, sagt dazu, wenn diejenigen, die zu viel haben, denjenigen geben, die zu wenig haben, dann werden zwei Probleme gelöst. Wenn sie es nicht tun, dann bleiben zwei Probleme. Also genauso wie die ein Problem haben, die zu wenig haben, haben wir ein Problem, wenn wir zu viel haben. Warum hat uns Gott so viel Reichtum anvertraut? Zuerst, um es an andere weiterzugeben, die es brauchen, für die Mission, aber auch eben an Bedürftige, materielle Güter. Dann, um damit Gott anzubeten und zu verherrlichen. Und als drittes, um dabei selber reich zu werden. Und welche Art dieser Reichtum ist, das beschreibt Paulus im 2. Korinther im Kapitel 9. Das aber bedenkt, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten, und wer am Segen sät, der wird im Segen ernten. Jeder, wie er sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, so dass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Wir haben das erste Mal reich. Dass ihr überreich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit besteht in Ewigkeit. Er aber, der dem Sämann Samen darreicht und Brot zur Speise, er möge euch die Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen, so dass ihr in allem reich werdet zu aller Freigebigkeit, die durch uns Gott gegenüber Dank bewirkt. So dass ihr in allem reich werdet zu aller Freigebigkeit. Der Zehnte ist der Startpunkt des Gebens. Das Ziel ist es, reich zu werden. Reich zu aller Freigebigkeit, zur Großzügigkeit. Letzte Woche kam das die aktuelle Zeitschrift vom Missionswerk Friedensboten, die ich euch wieder sehr ans Herz lege. Dieses Missionswerk verbindet es, und sicherlich gibt es da noch mehr, aber das ist nur das, mit dem wir Kontakt haben, verbindet es wunderbar, bitterarmen Leuten zu helfen mit den nötigsten Gütern und ihnen das Evangelium zu bringen. Diesmal ist davon berichtet, dass ein Mutter-Kind-Haus gebaut werden konnte. Und dort werden Mütter aufgenommen, die aufgrund dessen, weil sie ein Kind bekommen haben, was vielleicht unehelich war, oder weil sie gläubig sind, von ihrem Mann oder von ihren Eltern auf die Straße gesetzt wurden. Und eine Familie hat sich dieser Mütter angenommen und hat dann irgendwann, weil es zu viel wurde, dieses Haus bauen können, aufgrund der Unterstützung vom Missionswerk Friedensboten. Ich denke, solche Werke, die kann man unterstützen, da kann man materiell den Leuten helfen, aber ihnen wird eben auch das Evangelium gebracht. Nun, ich gebe immer gerne Zeugnis von unserer Gemeinde, und zwar von eurer Großzügigkeit. Wenn ich gefragt werde über unsere Gemeinde, dann sage ich, ja, das Besondere an uns ist, dass die Bibel im Mittelpunkt ist, dass Christus im Mittelpunkt ist, und stellt euch vor, dass die Gemeinde großzügig ist. Ja, viele Menschen können sich nicht vorstellen, wie eine so kleine Gemeinde so viel finanzieren kann. Das können die sich nicht vorstellen. Das geht doch nicht. Und das letzte Mal habe ich gesagt, vielleicht kommt irgendwann der Punkt, wo Klaus hier mal sagen wird, bitte gebt nicht mehr. Und ich musste feststellen, den gab es ja schon. Es gab tatsächlich den Punkt in dieser Gemeinde, das ist zwar schon ein paar Jahre her, wo Klaus gesagt hat, bitte gebt nicht mehr. Also es ist ein paar Jahre her, aber ein paar werden sich vielleicht daran erinnern. Und deshalb möchte ich euch am Ende dieser Predigt es so sagen, wie Paulus den Thessalonichern das sagt. Die Thessalonicher, die waren auf dem richtigen Weg. Und er sagt, ihr macht das genau richtig. Macht es jetzt weiter so. Macht es noch mehr so. Ja, wir können Gott dafür danken, dass er uns und unsere Gemeinde versorgt. Und jetzt lasst uns ihn darum bitten, dass wir darin noch wachsen können. Dass wir noch freudiger, noch fröhlicher, von Herzen großzügiger werden können. Ja, dass wir aufopfernd und anbetend mit den Dingen umgehen, die uns Gott anvertraut hat. Amen. Und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.